hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich bei der Hitze heute ab und zu meinem Getränk greifen werde. Vergiss nie, dass Gerechtigkeit nichts anderes ist als Liebe, die öffentlich wird. In meiner Predigtvorbereitung habe ich mich als gute Theologiestudentin an einen Rat meines Dozenten erinnert, der mir vor kurzem gesagt hat oder uns ermutigt hat, ab und an, wenn wir predigen, auch mal einen Bibeltext aus der Perikopenordnung zu nehmen. Ein Text, den wir uns nicht selber aussuchen, nicht themenorientiert, sondern der eben vorher ausgesucht wurde. Und genau das möchte ich heute machen. Ich habe also in die Perikopenordnung geschaut und habe dort gesehen, dass für heute Römer 12, Vers 17 drin steht. Und dann saß ich in meiner Predigtvorbereitung in meinem WG-Zimmer. Und immer wenn ich dort sitze und über etwas nachdenke, dann drehe ich mich mit meinem Schreibtischstuhl in Richtung meines Dachfensters und betrachte von dort aus den Himmel. Mal sehe ich dort Schäfchenwolken, mal Regenwolken, die Sterne, die Sonne oder den Mond. Irgendwie hilft mir dieser Ausblick immer, ein bisschen meine Gedanken zu ordnen. Und gleichzeitig ist das ein super Bild für das, was mir beim Lesen der heutigen Bibelstelle passiert ist. Am selben Ort die unterschiedlichsten Dinge zu unterschiedlichen Zeiten entdecken. Manche Dinge, die ich schön finde, die mir einfach fallen, und andere, die mich herausfordern. Und während ich so hinausschaue, fällt mein Blick ein Stückchen tiefer auf eine Lichterkette, die unterhalb meines Fensters hängt. Und dort an dieser Lichterkette hängen Fotos von Freundinnen, Zitate, die mir Menschen gestaltet haben, witzige Sticker und eine Postkarte. Eine Postkarte mit dem Zitat, was ich eben schon vorgelesen habe. Vergiss nie, dass Gerechtigkeit nichts anderes ist als Liebe, die öffentlich wird. Dieses Zitat stammt von Dr. Colonel West, einem amerikanischen Theologen. Und diese Postkarte begleitet mich schon eine ganze Zeit. Woher ich sie habe, weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr genau. Aber immer wieder taucht sie auf und fällt mir ganz neu in den Blick. Immer wieder bleibe ich an diesem Satz hängen. Liebe und Gerechtigkeit so eng miteinander verbunden? Auf der einen Seite verstehe ich das, da der Wunsch nach Gerechtigkeit oft damit verbunden ist, dass man jemanden liebt und will, dass dieser Person gut geht. Und doch stört mich an dieser engen Verbindung, an diesem Zusammenhang irgendetwas. Liebe ist nicht immer gerecht. Und Gerechtigkeit ist nicht immer Liebe oder zumindest nicht immer liebevoll. Im christlichen Kontext begegnen wir diesem Zusammenhang, wenn wir in die Bibel schauen. Da findet man nämlich beides, Liebe und Gerechtigkeit. Und da gibt es eine Frage, die wird schon recht lange gestellt. Im Alten Testament sieht man ganz viel vom gerechten Gott, Gott, wie er Gerechtigkeit herstellt. Allerdings ist das, was da passiert, nicht immer ganz so liebevoll. Im Neuen Testament haben wir dann den Gott der Liebe, aber ist das, was dann da passiert, wirklich so gerecht? Diese Frage wurde von einigen Menschen sogar so weit durchdacht, dass sie zu dem Entschluss kamen, dass wir zwei unterschiedliche Götter da haben müssen. Oder dass zumindest der Gott des Alten Testaments eine 180-Grad-Wende hinlegen muss, sobald Jesus ins Spiel kommt. Diese klare Trennung, dieses Gefühl kommt daher, dass man eben nicht das göttliche Verständnis von Gerechtigkeit an den Tag legt, sondern das menschliche. Das, was beispielsweise vor Gericht erwirkt werden soll, diese ausgleichende Gerechtigkeit. Das ist aber nicht das, was hier im Zitat oder in der Bibel mit Gerechtigkeit gemeint ist. In diesem Zitat ist die Liebe das, was man mit Menschen fühlt. Nicht die romantische Liebe, sondern Respekt, Mitgefühl und den Wunsch, dass es dem Gegenüber gut geht. Gerechtigkeit steht dem nicht gegenüber, sondern erwächst daraus. Es ist die gesellschaftliche Umsetzung der Haltung der Liebe. Dabei geht es darum, nicht nur selbst liebevoll zu handeln, sondern zum Beispiel Strukturen zu ändern. Ich komme mal von der abstrakten Ebene runter und gebe mal ein Beispiel. Wenn ein Kind Hunger hat, ist es im Sinne der Liebe, diesem Kind zu essen zu geben. Gerechtigkeit wäre es in diesem Kontext, dafür zu sorgen, dass die Strukturen sich so ändern, dass dieses Kind und kein einziges Kind auf dieser Welt mehr hungert. Man merkt schon, man braucht beides. Sowohl die Liebe, die im Moment eingreift, als auch den Willen nach Gerechtigkeit, der das große Ganze über die Zeit hinweg verändern kann. Schauen wir doch mal in den Bibeltext und gucken, was das damit zu tun hat, dieser Zusammenhang von Gerechtigkeit und Liebe. Römer 12, die Verse 17 bis 21. Vergelte niemandem Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was gut ist bei allen Menschen. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wir steigen ein mit einer Haltung, die gewünscht wird. Eine Haltung der Liebe. Eine Haltung, in der es erstmal nicht darum geht, Gerechtigkeit zu schaffen. Diese ersten Sätze lassen sich gut mit unserem Verständnis von Nächstenliebe oder Feindesliebe verbinden. Und doch ist der hier ausgerückte Anspruch ziemlich hoch. Vergelte niemandem Böses mit Bösem. So viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich finde den Zusatz, so viel an euch liegt, in diesem Kontext irgendwie ein bisschen entspannend. Hier wird direkt adressiert, dass es gar nicht unbedingt immer an mir liegt, mit allen Menschen Frieden herbeizuführen. Und trotzdem bleibt die Aufforderung hier eindeutig. Versuch alles, damit du deinen Teil zum Frieden beiträgst. Auch wenn dein Gegenüber sich nicht dementsprechend verhält, dann bleib trotzdem bei diesem Weg. Denn Böses mit Bösem zu erwidern, sorgt für neues Böses. Es ist ein Teufelskreislauf und es braucht Menschen, die aus ihm ausbrechen. Und dann kommt der Teil, der für mich die eigentliche Spannung dieses Textes darstellt. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielleicht wird jetzt deutlich, warum ich so gespannt war auf diese Perikopenordnung, warum mich das so herausgefordert hat. Denn genau hier kommt diese Frage nach Gerechtigkeit und Liebe auf. Wie passt dieser Satz zu einem liebenden Gott? Gottes Zorn. Ihm gehört die Rache. Er wird vergelten. So oft predigen wir über den Gott der Liebe, der Vergebung, der Gott, der für uns aus Liebe ans Kreuz gegangen ist, der Gott, der nicht nur Liebe hat, sondern Liebe ist. Das ist manchmal auch ein ziemlich gemütliches Gottesbild. Demgegenüber, vielleicht gegenüber, steht hier dieser Gott des Zorns. Wie passt das zusammen? Diese Frage hat mich lang beschäftigt und wird es auch noch länger. Aber ein Gedanke, der mich dabei immer begleitet, ist eine Erinnerung an ein Podium auf dem Kirchentag im letzten Jahr in Hannover. Dort saßen mehrere Menschen, die von schmerzhaften Erinnerungen in Kirche oder Erfahrungen in Kirche erzählt haben. Sie berichteten von Verletzungen, die ihnen von anderen Menschen im Rahmen der Kirche zugefügt wurden. Und gleichzeitig erzählten diese Menschen, dass sie nicht Gott dafür verantwortlich machen. Für sie war klar, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen dem gibt, was die Menschen tun und was Gott sich wünscht. Und da gab es diese eine Frau auf diesem Podium, die mich ganz besonders beeindruckt hat. Und gleichzeitig hat das, was sie gesagt hat, mich herausgefordert. Sie sagte nämlich, ihre Lieblingsstellen in der Bibel sind die, an denen Gott wütend ist. An denen Gott zornig ist. Die Stellen, an denen Gott zeigt, dass ihm diese Ungerechtigkeiten nicht egal sind. Dass er Gerechtigkeit herstellen wird. Er handelt aus Liebe und ist doch gerecht. Sie meint damit genau die Bibelstellen, über die ich vielleicht oder vielleicht auch du manchmal stolpere und denke, Moment mal, der Gott der Liebe verhält sich so? Das passt doch nicht zusammen. Nehmen wir als Beispiel die Geschichte der Arche Noah. Dort werden nicht alle Menschen gerettet. Gott handelt nicht jedem gegenüber liebevoll und barmherzig. Eigentlich werden nur sehr wenige gerettet. Darin erkennt man Gerechtigkeit, wenn man bedenkt, dass die Menschen rund um Noah nicht unbedingt gute Menschen waren, aber Liebe lässt sich daraus schwerlich ableiten. Weiterhin fand ich diese Frau so beeindruckend, weil sie nicht gesagt hat, dass sie an solchen Geschichten erkennt, wie Gottes Gerechtigkeit funktioniert, sondern sie machte deutlich, dass ihr Mehrwert dieser Geschichten ist, dass da deutlich wird, dass Gott Leid nicht egal ist. Gott legt über so eine Ungerechtigkeit, so eine tiefe Verletzung, nicht einfach das Tuch der Liebe und sagt, es wird alles wieder gut, wir wollen doch alle lieb miteinander sein, Nächstenliebe, Feindesliebe. Nein, zunächst einmal leidet Gott mit. Gott ist mit traurig, mit wütend, mit verletzt. Gott kennt ihren Wunsch nach Gerechtigkeit und auch die Sehnsucht nach Rache. Gott behandelt dieses Gefühl nicht wie etwas, was man als Christin nicht fühlen darf, sondern er fühlt es mit. Vielleicht könnte man sogar sagen, wenn jemand dieses Gefühl verstehen können müsste, dann sollte es doch eigentlich so ganz menschlich gesehen Gott sein. Wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, dann sehen wir immer wieder, wie Menschen sich von Gott abwenden, nicht auf ihn hören, sich gegenseitig zerstören, Kriege führen, einander verletzen und Schaden zufügen. Und das, obwohl Gott im Grunde zu seinen geliebten Menschen nur gesagt hat, liebt einander, seid füreinander da. Aber selbst diesem Anspruch werden Menschen nicht gerecht. Wenn also jemand Enttäuschung, Verletzungen von Menschen verstehen können müsste, so ganz menschlich gesehen, dann müsste es doch Gott sein. Und dieses Bild vom zornigen Gott, das oft mit meinem Gottesbild aneinandergeprallt ist, war für diese Frau auf dem Podium genau der Grund zu sagen, und deshalb glaube ich an Gott. Die Frage, wie Gerechtigkeit am Ende konkret aussehen wird, stand für sie gar nicht im Mittelpunkt. Sie vertraute darauf, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Wie genau die aussehen wird, können wir letztendlich nicht erklären, weil es nicht menschliche Gerechtigkeit ist, sondern göttliche. Entscheidend war für sie aber dieser andere Punkt. Gott kennt meinen Zorn. Und nicht nur das, er empfindet ihn mit. Er steht mit mir in dieser Situation. Er ist mit mir traurig, mit mir verletzt und mit mir wütend. Oder um es auf das Zitat vom Anfang zu beziehen, Gott liebt. Er fühlt mit. Und dann kommen wir zum nächsten Vers. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm Essen. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dieser Vers fordert mich nochmal ganz anders heraus als die bisherigen. Feindesliebe kennen wir als ein zentrales Motiv des christlichen Glaubens. Aber hier wird sie mit etwas verbunden, was mich offen gesagt irritiert. Denn es klingt fast so, als würde es mir etwas bringen, freundlich zu meinen Feinden zu sein. Fast scheint es, als würde ich Pluspunkte sammeln und mein Gegenüber Minuspunkte damit reindrücken. Und Gott würde sich dann am Ende dahinsetzen und die Mathematikaufgabe lösen. Ist das Gerechtigkeit? Ist das Liebe? Ist das wirklich die Art von Gerechtigkeit, wie Gott sie versteht? Ich denke, dieser Satz stammt aus einer Zeit, in der Christen sehr viel Leid erfahren haben. Sie wurden verfolgt, unterdrückt und für ihren Glauben umgebracht. Ich glaube, dieses Bild versucht, das menschliche Bedürfnis nach Vergeltung, nach dieser Art von Gerechtigkeit aufzugreifen und umzuformulieren. Räche dich nicht selbst. Sei du derjenige, der den Menschen anders begegnet. Vertraue darauf, dass Gott das sieht und dass es ihm nicht egal ist. Es ist eine Aufforderung, sich an seine eigene Haltung zu erinnern und sich von Jesus mehr prägen zu lassen als von dem uns zugefügten Schmerz. Mit diesem Vers werde ich wahrscheinlich noch länger ringen, aber so ergibt er für mich zumindest auf irgendeine Art einen Sinn. Und dann folgt der letzte Satz, der Satz, der 2011 sogar die Jahreslosung war. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ein spannender Satz. Ein Satz, der uns als Gesellschaft, als Kirche und ganz persönlich herausfordert. Und schon wieder ist es eine Aufforderung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Das klingt so einfach, aber sofort stellt sich die Frage, wie? Wir leben in einer Welt voller Leid. Es gibt korrupte Menschen, ungerechte Systeme, Unterdrückung, Hunger und so vieles mehr, was Menschen kaputt macht. Und dann heißt es, überwinde das Böse mit Gutem. Ja, aber wie soll ich das ein einzelner Mensch tun, wenn das Böse manchmal so viel größer wirkt als ich? Wie soll ich als einzelner Mensch dafür sorgen, dass es keine Sklaverei mehr gibt, keine Unterdrückung, keinen Hunger und keine ungerechten Machtstrukturen? Wie soll ich das Böse mit Gutem überwinden? Schauen wir zunächst einmal ins eigene Leben. An dieser Stelle erinnere ich nochmal an das Anfangszitat: Liebe, mitfühlen, mitleiden, helfen. Die Frage stellen, wie kann ich denn dem Bösen mit Gutem begegnen? Sich immer wieder neu darin ausrichten, wer einen zu diesem Verhalten inspiriert. Gott. Gott ist das beste Vorbild, wenn es darum geht, Menschen zu lieben. Er hat den Dreh raus, wie man Menschen auf diese bestimmte Art begleitet, Teil von ihrem Leben ist. Gott hat sogar das ultimative Böse, nämlich den Tod, überwunden. Und das alles im Namen der Liebe. Wenn wir in seinen Fußstapfen gehen und immer mehr versuchen, so zu werden wie er, Menschen so zu behandeln, wie er sie behandelt hätte, dann überwinden wir Schritt für Schritt immer mehr von dem Bösen. Auf einer erweiterten Ebene über unser Umfeld hinaus kommt dann der zweite Teil dieses Anfangszitates in den Blick. Vergiss nie, dass Gerechtigkeit nichts anderes ist als Liebe, die öffentlich wird. Gerechtigkeit ist die Haltung, die in Gesellschaft erkennbar wird. Gerechtigkeit ändert Strukturen. Und auch da dürfen wir uns ein Vorbild nehmen. Jesus. Jesus war ein Revolutionär, der sich gegen gesellschaftliche Normen und Grenzen, gegen vermeintliche Gegebenheiten aufgelehnt hat. Ein Regelbrecher, ein Systemkritiker. Jesus hat an ganz vielen Stellen deutlich gemacht, was bei uns Menschen falsch läuft. Jesus ist nicht nur der Helfer und Heiler in der Not gewesen, sondern er hat sich immer wieder dafür eingesetzt, das System, die Regeln so zu ändern, dass sie Menschen dienen und nicht andersherum. Nehmen wir zum Beispiel die Situation am Sabbat. Jesus heilt nicht nur den Einzelnen, sondern er sorgt gleichzeitig dafür, dass verdeutlicht wird, dass Gott sich bei diesem ganzen Sabbatgebot mehr gedacht hat als einfach nur irgendeine Regel. Er wollte damit Menschen schützen. Jesus macht deutlich, dass das herrschende System nur dann sinnvoll ist, wenn es dem Menschen hilft. Auch sein Umgang mit Menschen ist geprägt von dem Versuch, eine neue Kultur zu schaffen, in der man einander anders begegnet. Deshalb ist er mit Menschen, die für die Schriftgelehrten Ausgegrenzte und Sünder sind. Jesus zeigt wunderbar, wie aus einer liebevollen Haltung heraus Gesellschaft und das Miteinander verändert werden kann. Das Böse überwinden nicht nur mit momentaner Soforthilfe, sondern auch mit Arbeit am System. Dieses Zitat und diese Stelle wollen uns also nicht nur zur Nächstenliebe herausfordern, sondern auch zu Taten, die über diese Soforthilfe hinausgehen. Wo können wir als Gemeinde Systemkritik üben? Wo können wir auch auf einer gesellschaftlichen, auf einer globalen Ebene dazu beitragen, dass das Böse überwunden wird? Diese Frage klingt erstmal sehr groß, aber wir müssen sie uns stellen, wenn wir im Sinne Jesu Gemeinde gestalten wollen. Und lasst uns doch da ansetzen, wo wir etwas bewegen können. Wir könnten zum Beispiel überhaupt erstmal darüber ins Gespräch kommen, was für Probleme sehen wir, sowohl auf der Soforthilfeebene als auch auf der systemkritischen Ebene. Wir könnten darüber sprechen, welche Lösungen wir erkennen können. Wir könnten dafür beten, wo wir keine Lösung sehen können. Schritte in diese Richtung haben wir bereits gemacht, wenn wir als Gemeinde unseren Stadtteil fragen, was braucht ihr? Wie können wir uns hier einbringen? Hier ein paar weitere Ideen meinerseits. Wir könnten als Gemeinde uns dafür einsetzen, dass es weniger Sklavenarbeit auf der Welt gibt. Nicht nur mit Gebet oder mit Spenden, sondern auch ganz konkret damit, dass wir nur noch fairen Kaffee und faire Schokolade kaufen, um dieses Unrechtssystem zumindest finanziell nicht mehr zu unterstützen. Wir könnten uns gegen die Polarisierung unserer Gesellschaft einsetzen, indem wir als Gemeinde bewusst Räume schaffen, in denen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen respektvoll miteinander reden, lernen und wir mit einer Kultur des Respekts eine Alternative zur gesellschaftlichen Spaltung darstellen. Vielleicht sagt der ein oder andere jetzt, so kleine Schritte bringen doch niemandem etwas. Oder damit soll erstmal irgendwer anders anfangen, da kümmert sich irgendwer anders drum. Aber genau da liegt doch der Denkfehler. Wenn wir solche Wege nutzen, um in kleinen Schritten das Böse zu überwinden, steigen andere mit ein. Wenn wir anfangen, ziehen andere mit. Jesus hat nicht erstmal mit dem Obersten, mit den Kaisern gesprochen, um die Strukturen zu verändern, sondern er hat in seinem Umfeld begonnen, Menschen mit seiner Haltung zu inspirieren. Damals hat er eine weltweite Bewegung gestartet, die wir auch Christentum nennen. Nun sind wir nicht Jesus, aber wir können gemeinsam mit ihm etwas bewegen und können dazu beitragen, dass wir Stück für Stück das Böse mit Gutem überwinden. Dass Stück für Stück die Liebe Gottes, die in uns lebt, öffentlich wird und Strukturen der Ungerechtigkeit durch gerechte Strukturen ersetzt werden. Wir können uns gemeinsam fragen, wie ich im Sinne der Liebe den Menschen vor mir helfen kann. Und im Sinne der Gerechtigkeit, warum dieser Mensch überhaupt Hilfe braucht. Während ich so aus meinem Schreibtischstuhl heraus den Himmel betrachte, entdecke ich aus demselben Blickwinkel immer neue Dinge. Mal Wolken, mal Sterne, mal den Mond und mal die Sonne. Wenn ich Bibelstellen und Zitate immer wieder neu betrachte, geht es mir damit genauso. Immer wieder entdecke ich Dinge, die ich vorher so nicht gesehen habe. Und für heute war das der Zusammenhang vor Gerechtigkeit und Liebe und die Gewissheit, dass es eben doch darauf ankommt, ob wir in die Ungerechtigkeit mit einstimmen oder uns von Gottes Liebe anschließen. Worüber ich dort als nächstes nachdenken möchte? Wo ich als erstes ansetze, um das Böse in meinem Leben, in meiner Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Land und auf dieser Welt ein Stückchen mehr mit dem Guten zu überwinden. Amen.